SWR 2 aktuell.
Im Studio begrüßt Sie Jan-Frederik Willems. Guten Abend. Das sind unsere Themen bis 18.30 Uhr. Wer mit wem? 3 Wochen vor der Bundestagswahl rechnen wir die derzeit wahrscheinlichsten Regierungskoalitionen durch. Demonstrieren für Gerechtigkeit. Wir schauen auf die Großdemo unter dem Motto Unteilbar in Berlin. Und Widerstand gegen die Taliban. Unsere Korrespondentin berichtet vom Tal der Unbeugsamen in Afghanistan. Die Bundestagswahl und Roulette haben eigentlich wenig gemeinsam. Außer, bis der Croupier oder der Bundeswahlleiter sagt, rien ne va plus, ist noch alles offen. Das gilt diesmal vielleicht noch mehr als in der Vergangenheit, denn selten waren so kurz vor der Wahl noch so viele Menschen unentschlossen, wo das Kreuz am 26. September hinkommt. In dieser Woche hat sich das Parteienrad mal wieder weitergedreht und siehe da, die SPD steht im Moment ganz oben in der Wählergunst. Wenn es am Wahltag dabei bliebe, dann hätten die Sozialdemokraten als Erste die Qual der Wahl möglicher Regierungspartner. Franka Welz hat durchgerechnet, was dann passieren könnte.
Rechnerisch ist derzeit eine Reihe von Regierungsbündnissen möglich. Darunter die sogenannte Ampel, also eine Dreierkoalition aus SPD, FDP und Grünen.
Sie hat eine rechnerische Mehrheit, wie auch Jamaika oder eine Deutschlandkoalition,
erklärt FDP-Chef Christian Lindner am Abend bei Maybrit Illner im ZDF. Allerdings auch, dass nicht alles rechnerisch Mögliche auch inhaltlich zusammengeht.
Wenn ich die Programme nebeneinander lege, fehlt mir noch die Fantasie, welches Angebot Herr Scholz zum Beispiel der FDP machen könnte, das für uns attraktiv wäre.
Noch ein kleiner, aber feiner Unterschied. Vor gut 2 Wochen im ZDF-Sommerinterview klang Lindner noch deutlich kategorischer.
Mir fehlt die Fantasie, wie überhaupt Rot und Grün der FDP ein Angebot machen könnten.
Große Unterschiede zwischen SPD, Grünen und FDP gibt es vor allem in der Wirtschafts- und Steuerpolitik. Aber sollte die FDP in diesen für sie so wichtigen Politikfeldern Pflöcke einschlagen können, erscheinen Kompromisse in anderen Bereichen nicht ausgeschlossen. Eine weitere Möglichkeit, ein Bündnis aus SPD, Grünen und der Linken. Aber SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz knüpft ein solches Bündnis im Interview mit der ARD an klare Bedingungen. Darunter,
dass ich darauf bestehe, dass wir die NATO stärken und in ihr auch weiter unsere Sicherheit suchen.
Die Linke fordert in ihrem Wahlprogramm die Auflösung der NATO und will sie stattdessen durch ein kollektives Sicherheitssystem unter Beteiligung Russlands ersetzen, mit Abrüstung als zentralem Ziel. Einer der beiden Spitzenkandidaten, Dietmar Bartsch, hat allerdings bereits signalisiert, das stehe zwar im Wahlprogramm, müsse aber nicht in einen möglichen Koalitionsvertrag. Aber ob das alle in der Partei mittragen? Neben diesen beiden Bündnissen würde es auch für Jamaika reichen, also Union, FDP und Grüne. Die FDP fühlt sich zwar der Union insgesamt näher, registriert aber Angriffe wie diesen kürzlich von CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak durchaus aufmerksam.
Ich mag Herrn Lindner, aber wer die FDP wählt, kann dann am Ende auch aufwachen mit SPD und Grünen.
So mancher in der FDP ordnet solche Attacken kühl als einigermaßen verzweifelten Versuch der Union ein, sich gegen den derzeitigen Abwärtstrend in den Umfragen zu stemmen. Und der Parteivorsitzende Lindner betont im ZDF die Eigenständigkeit seiner Partei.
Wir sind nicht eine abgeleitete Größe etwa der CDU-CSU. Ja. Wir regieren in einem Jamaika-Bündnis in Schleswig-Holstein. Wir regieren schwarz-gelb in Nordrhein-Westfalen. Wir regieren in einer übrigens bestätigten Ampel in Rheinland-Pfalz und wir regieren in einer neuen Deutschland-Koalition in Sachsen-Anhalt.
Ein solches Bündnis aus SPD, CDU und FDP wäre derzeit auch im Bund rechnerisch möglich. Allerdings müsste die SPD sich dafür von ihrem Vorsatz verabschieden, nicht noch einmal gemeinsam mit der Union zu regieren. Die wiederum hätte im Falle eines Wahlsieges der SPD das Problem, plötzlich Juniorpartner sein zu müssen oder sich der staatspolitischen Verantwortung zu verweigern und in die Opposition zu gehen. Also genau das, womit sie die SPD nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen 2017 unter Druck gesetzt hatte.
Das war Franka Welz aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Um die Bundestagswahl geht es übrigens auch am Ende dieser Sendung im SWR 2 Interview der Woche mit Olaf Scholz. Bleiben Sie dafür also gerne dran. Wenn wir in den letzten 1,5 Jahren von Großdemos in Berlin gehört haben, dann hieß es oft Obacht. Denn von sogenannten Hygiene- bis Querdenken-Demos ging es in der Hauptstadt zuletzt oft hoch her. Da wurde randaliert, gepöbelt und fast der Bundestag erstürmt. Heute hat Berlin eine Demo der anderen Art erlebt. Das Bündnis Unteilbar hatte dazu eingeladen, friedlich für eine gerechtere und solidarische Gesellschaft zu demonstrieren und hat ein wahres All-You-Can-Eat-Buffet der guten Zwecke angeboten. Gegen Rassismus, für Menschenrechte, gegen hohe Mieten, für den Kampf gegen den Klimawandel und noch eine Handvoll weitere. Rund 30.000 Menschen sind diesem Aufruf laut Veranstalter gefolgt Auf diese Zahl kam die Polizei zwar nicht, zählte aber immerhin 10.000. David Donschen von den Kollegen vom Rundfunk Berlin-Brandenburg hat die Demonstration für uns beobachtet.
Es waren viele Themen, sehr viele Themen, die da heute auf Schildern, Fahnen und Bannern zu lesen waren. Das Spektrum reichte von fairen Mieten und besseren Klimaschutz über die Vereinfachung von Schwangerschaftsabbrüchen bis hin zu einer besseren Bezahlung im Gesundheitssystem. Dazu gab es auch einen großen antirassistischen Block bei der Unteilbar-Demo. In ihm war Gibran unterwegs, der ebenfalls eine sehr konkrete Forderung kurz vor der Bundestagswahl hatte.
Mehrheit der Migranten und Migranten, die dürfen ihr nicht wählen, trotzdem sind sie seit Jahren hier. Wir brauchen Partizipation, wir brauchen eine Zustimmung in diesem weißen deutschen Gesellschaft.
Doch so vielfältig und groß die Problemlagen, die auf der Demo angesprochen wurden, von einer Ohnmacht bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern war nichts zu spüren. Im Gegenteil.
Es gibt so viele Baustellen, man weiß persönlich gar nicht, wo man anfangen soll. Aber ob man sich jetzt für Tierschutz, Umweltschutz oder gegen Rassismus einsetzt, ist eigentlich völlig egal. Hauptsache man macht halt irgendetwas.
Entsprechend vielfältig waren auch die Gruppen, die durch Berlin zogen. Unter ihnen Gewerkschaften, Amnesty International und Fridays for Future. Dazu Helen Defner, Sprecherin vom Bündnis Unteilbar.
Dieses Jahr 2021 haben 350 Organisationen unseren Aufruf mitgezeichnet. Und alle diese Organisationen stehen also dafür ein, was wir im Aufruf geschrieben haben. Und das heißt, eine solidarische Gesellschaft ohne Ausgrenzung. Verschiedene Ziele, die wir dabei verfolgen, zum Beispiel faire Arbeitsbedingungen für alle in der Pflege, in der migrantisierten Arbeit und so weiter. Klimagerechtigkeit, Antirassismusarbeit, alle diese Dinge wollen wir verbinden, weil diese Themen nicht ohne einander zu denken sind.
3 Wochen vor der Bundestagswahl gab es bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch viel Kritik an der aktuellen Themensetzung im Wahlkampf. So zum Beispiel bei Angelika, die mit der Gruppe Omas gegen Rechts bei der Demo war.
Also dieser Bundestagswahlkampf ist in meinen Augen ein Witz. Das Problem ist, die Politik hat so lange gepennt, dass jetzt so viele Themen so unter den Nägeln brennen. Und ausbaden müssen es die jungen Leute und ich finde, es geht nicht.
30.000 Menschen waren es laut Organisatoren, die vom Brandenburger Tor Richtung Alexanderplatz zogen. Die Polizei zählte weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ein Großteil trug Masken und hielt sich an die Corona-Auflagen. Die Organisatoren hatten extra viel Platz zwischen den Demoblöcken eingeplant. Das Unteilbar-Bündnis organisiert seit Jahren große und thematisch breit gefächerte Demos. 2018 beteiligten sich rund 240.000 Menschen an einer Kundgebung in der Hauptstadt.
David Donschen vom RBB berichtete von der Unteilbar-Demo in Berlin. Aus Deutschland hat man in dieser Corona-Pandemie das eine oder andere Mal gerne etwas hochnäsig auf das Ausland herabgeblickt. Zum Beispiel auf Spanien, das wegen Feierwut und Nachlässigkeit bei den Corona-Regeln bei Infektionszahlen und Todesfällen lange Zeit sehr schlecht dastand. Doch mittlerweile hat sich das Bild etwas gewandelt. Während in Deutschland in dieser Woche debattiert wurde, welcher Arbeitgeber sich bei seinen Angestellten nach der Corona-Impfung erkundigen darf, stellt sich die Frage in Spanien gar nicht. Denn in Spanien geht die Impfkampagne deutlich schneller voran. Das Land steht im Vergleich der größten Länder der Welt weit vorne. Gut 70% der Spanierinnen und Spanier sind schon vollständig gegen Covid-19 geimpft. In Deutschland sind es nur rund 61. Was läuft in Spanien also besser? Unser Korrespondent Oliver Neuroth hat die Antworten.
Amelie zeigt stolz das berühmte Pflaster am Oberarm, als sie aus einem Impfzentrum in Madrid kommt. Für die 15-Jährige heißt es jetzt Pauta completa. Sie ist nun vollständig geimpft. Ich fühle mich gut, erleichtert. Bald kann ich mich wieder entspannt mit meinen Freundinnen treffen oder auf eine Party gehen. Amelie hat sich ohne Termin impfen lassen. Das ist allein in Madrid inzwischen in 12 Impfzentren möglich, in 2 sogar 24 Stunden am Tag. Bis vor kurzem war noch streng geregelt, wer in Spanien wann geimpft wird. Zuerst die Älteren, dann die Jüngeren. Ausnahmen gab es nur wenige. Die Termine wurden zentral vergeben, per Anruf oder SMS mit knappem Vorlauf von nur 1 oder 2 Tagen. Niemand musste sich selbstständig um die Corona-Impfung bemühen. Und das sei eine gute Strategie gewesen, sagt der Soziologe Josep Lobera.
La sociedad también ha podido ver el éxito.
Die Menschen haben einfach den Erfolg dieses vergleichsweise strengen Verfahrens miterlebt in ihrer Altersgruppe. Gleichaltrige Freunde oder Nachbarn bekamen etwa zur gleichen Zeit einen Termin, ließen sich impfen, da wollte kaum jemand außen vor bleiben. Viele fühlten auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Dazu kommt, dass in Spanien die Familie einen hohen Stellenwert hat. Man verbringt viel Zeit miteinander. Jüngere hätten sich in der Pflicht gesehen, sich impfen zu lassen, um die Gefahr zu senken, ältere Familienmitglieder anzustecken. Ein weiterer Faktor, die Impfkultur in Spanien. Ende der 1970er Jahre hat das Land eine Polio-Epidemie dank Impfungen besiegt, erinnert Soziologe Lobera. Es war die Zeit, als in anderen europäischen Ländern impfskeptische Bewegungen aufkamen. In Spanien konnten sie nicht Fuß fassen. Stattdessen erlangte das staatliche Gesundheitssystem ein hohes Ansehen in der Bevölkerung. Spanische Kinderärzte berichten, dass so gut wie keine Eltern die Schutzimpfungen für Kleinkinder in Frage stellten. Und so lehnen nach offiziellen Zahlen nur etwa 6% der Spanierinnen und Spanier die aktuelle Corona-Impfung ab. 70% der Menschen sind nun vollständig geimpft. Das macht uns zu 100% stolz und zu 100% überzeugt davon, dass wir den Kampf gegen das Virus gewinnen. So Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez diese Woche. Wir müssen aber weiter impfen. Nach den 70% sollten die 80 und vielleicht auch die 90 folgen. Je näher wir den 100% kommen, umso stärker schützen wir unser Land, unsere Freunde und Familie und sorgen dafür, dass es wirtschaftlich wieder bergauf geht. Auch die 15-jährige Amelie aus Madrid will die Normalität zurück, erzählt sie, und hat sich auch deshalb impfen lassen. Sie wolle wieder ausgehen und das Leben genießen mit weniger Risiko für sich selbst und für andere Menschen.
ARD-Korrespondent Oliver Neuroth berichtete vom Corona-Impfwunder Spaniens. Die Afghaninnen und Afghanen haben in den letzten Wochen viel Kritik anstecken müssen dafür, dass sie das Land kampflos den Taliban überlassen hätten. Berühmtester Kritiker? US-Präsident Joe Biden. Der hatte vor ein paar Wochen gesagt, er könne keine US-Soldatinnen und Soldaten opfern für eine Sache, für die die Menschen in Afghanistan selbst nicht kämpfen wollten. Das ist so allerdings nicht ganz richtig. Denn es gibt ihn, den afghanischen Widerstand gegen die militant-islamistischen Taliban. Rund 100 Kilometer nordöstlich von Kabul liegt das Panjshir-Tal, die einzige Region im Land, die die Taliban noch nicht eingenommen haben. Ein historischer Ort, denn hier leisteten die Menschen schon während der letzten Taliban-Herrschaft und gegen die Sowjetunion erbitterte Gegenwehr. Afghanistan-Korrespondentin Silke Dietrich berichtet vom Tal der Unbeugsamen.
Bislang ist es noch nie gelungen, das Panjshir-Tal zu erobern. Eine Hochburg des Widerstands. Gegen die Sowjets in den 80ern, gegen die Taliban Ende der 90er und auch jetzt, nach der erneuten Machtübernahme der radikalen Islamisten, will sich das symbolträchtige Tal nicht den Taliban ergeben. Früher wurde der Widerstand angeführt von Ahmad Shah Massoud. Nun hat sich sein Sohn im Tal verschanzt. Nach eigenen Angaben habe er mehr als 6000 Kämpfer unter sich, darunter ehemalige afghanische Soldaten und Regierungsvertreter. Kurz vor der Machtübernahme der Taliban hat der Sohn Ahmad Massoud der Denkfabrik Atlantic Council ein Interview gegeben.
They have not been reformed and they have even been more extremist and they have been more radicalized.
Die Taliban haben sich nicht verändert, sagt er, sie sind noch extremistischer als zuvor. Sie wollen alleine und zentral über Afghanistan herrschen, das geht in diesem Land nicht. Deswegen leisten wir Widerstand und kämpfen, weil wir eine Regierung wollen, damit alle in Frieden leben können.
It is for establishing a government to be able to live peacefully with each other and with the world.
Ahmad Massoud ist Tadschike, die Taliban sind Paschtunen. Ethnische Konflikte in Afghanistan haben schon zu Bürgerkriegen geführt und sind auch ein Grund dafür, dass das Land seit Jahrzehnten nicht zur Ruhe kommt. In Verhandlungen mit den Taliban soll Ahmad Massoud eine Machtbeteiligung gefordert haben, erst 50, dann 30%. Für die Taliban scheint das ausgeschlossen. Sie haben das historische Panjshir-Tal umzingelt und versuchen nun, den Widerstand mit Gewalt zu brechen. Ahmad Massoud hingegen hofft, genau wie einst sein Vater, dagegenhalten zu können. Beim Interview stehen in seinem Zimmer überall gerahmte Fotos seines Vaters, der fast genau den gleichen Namen hatte. Ahmad Shah Massoud. Bis heute ein Nationalheld in Afghanistan. Der Löwe vom Panjshir-Tal, so wird er oft genannt. Bilder von ihm hängen als riesige Plakate am Flughafen, an Autoscheiben oder Straßenlaternen. Afghaninnen und Afghanen besingen Massoud in Liedern, der vor 20 Jahren von Al-Qaida-Kämpfern ermordet wurde.
Ahmad Nishasta, dar Sangaritu.
Zwei Tage später rasten die Flugzeuge in die Türme des World Trade Centers. Massoud hatte vor den Terrorplänen von Osama bin Laden gewarnt. Kurz nach seiner Ermordung sind die USA mit ihren Verbündeten nach Afghanistan einmarschiert. Die Vertreibung der Taliban hatte damals vom Panjshir-Tal aus begonnen. Diese Geschichte wird sich nicht wiederholen und es sei mehr als fraglich, ob der Sohn des afghanischen Nationalhelden tatsächlich seine Stellung halten kann, sagt Thomas Ruttig. Er beobachtet seit vielen Jahren das Land, hat selbst schon unter den Taliban dort gelebt und arbeitet für die Denkfabrik Afghan Analysts Network.
Ich glaube, er reicht nicht an seinen Vater heran und man kann es auch dadurch belegen, dass er schon seit 2-3 Jahren aktiv war, eine Oppositionsbewegung gegen den damaligen Präsidenten Rani auf die Beine zu stellen. Sie haben sich nicht um ihn geschart und selbst die auch älteren Führer in seiner eigenen Partei, das spielte noch ganz dann immer eine große Rolle, die Frage des Alters, haben sich ihm nicht angeschlossen.
Schon bald wollen die Taliban ihre neue Regierung vorstellen. Es wird sich zeigen, wie viele Menschen aus den unterschiedlich ethnischen Gruppen daran teilhaben werden. Das könnte für Sprengstoff sorgen, sagt Thomas Ruttig. Ein erneuter Bürgerkrieg, der vom Panjshir-Tal ausgeht, sei noch nicht ausgeschlossen.
Also wenn es den Leuten im Panjshir-Tal gelingt, ihren Kampf auszuweiten und auch weitere Anhänger zu finden, was sicher auch der Fall sein könnte, wenn die Taliban gegen die großen Minderheiten der Tadschiken und Hazaras und Usbeken und so weiter repressiv vorgehen, dann könnte es dazu wieder führen. Und es wäre eben erneut eine ethnische Polarisierung, die sehr gefährlich ist für das Land.
Die Verhandlungen zwischen den Taliban und Ahmad Massoud haben bislang zu keiner Einigung geführt. Seit mehr als 5 Tagen gibt es Gefechte. Auf Facebook hat sich der Sohn des Nationalhelden heute zu Wort gemeldet. Wir werden den Kampf für Gott, Freiheit und Gerechtigkeit niemals aufgeben, schreibt er. Er gibt sich noch nicht geschlagen.
Silke Dietrich war das mit einem Bericht von der letzten Bastion des afghanischen Widerstands gegen die Taliban. Es ist 18.21 Uhr. Wie kann das weltweite Artensterben gestoppt werden? Mit dieser Frage setzt sich seit gestern und noch bis kommenden Samstag die Weltnaturschutzunion auf ihrem Kongress in Marseille auseinander. Sie ist die älteste und größte internationale Naturschutzorganisation und hat weltweit 1300 Mitglieder, darunter Ministerien, Naturschutzverbände und Forschungsinstitute. Eine der bekanntesten Veröffentlichungen der Weltnaturschutzunion ist die Rote Liste gefährdeter Arten und von der wurde heute Nachmittag die neueste Ausgabe vorgestellt. Darüber habe ich mit Dr. Arnulf Köhnke gesprochen. Er ist Leiter der Abteilung Artenschutz beim World Wildlife Fund for Nature, WWF, in Deutschland. Übrigens auch ein Mitglied der Weltnaturschutzorganisation. Ich habe Arnulf Köhnke gefragt, was die großen Veränderungen auf der Roten Liste in diesem Jahr sind.
Ja, aus Sicht des WWF sind die großen Veränderungen, dass wir wieder noch mehr Arten in den Bedrohungskategorien haben, so viele wie noch nie zuvor, nämlich über 38.000. Und es werden auch immer mehr Arten insgesamt erfasst. Das ist auch sehr wichtig für uns im Naturschutz, weil wir dann mehr wissen über den Bedrohungsstatus der Tiere und Pflanzen unserer Erde und dann besser arbeiten können, um die vor dem Aussterben zu bewahren und gegen die Artenkrise anzukämpfen.
Welche Arten sind denn besonders gefährdet in diesem Jahr?
Dieses Jahr wurden vor allen Dingen viele Reptilien untersucht, auch gerade viele Schildkröten und leider wurden auch viele Arten hochgestuft in höhere Bedrohungskategorien, darunter zum Beispiel Cantors Riesenweichschildkröte. Der Name klingt kompliziert, wenn man das mal googelt, sieht man ein sehr spannendes, großes Tier, was so ein bisschen aussieht wie ein lächelndes menschliches Gesicht. Und sehr bekannt als Art dieses Mal dabei der Komodowaran, dem es leider auch schlechter geht als zuvor.
Mal ganz böse gefragt, der Komodowaran ist jetzt relativ weit weg von Trier oder Tübingen. Wie kann man den Menschen denn die Dringlichkeit von Artenschutz deutlich machen? Was bedeutet das für das globale ökologische System, wenn schlussendlich auch für den Menschen, wenn solche Arten aussterben?
Na, wir müssen uns einfach vor Augen führen als Menschen, dass unser eigenes, sicheres und gesundes Leben von der gesunden Umwelt abhängt. Das bedeutet, wir brauchen zum Beispiel intakte Wälder mit intakten Tieren und Pflanzengemeinden darin, damit die unsere Luft sauber halten können, damit die Kohlenstoff speichern können, damit die unsere Wasserversorgung sicherstellen. Und das ist in ganz vielen anderen Bereichen auch so. Der Verlust der Artenvielfalt ist inzwischen anerkannt als eines der größten Risiken überhaupt in den Top 5 für unsere Weltwirtschaft. Die Hälfte unserer Bruttoinlandsprodukte weltweit hängt von Naturleistungen ab. Das heißt, es geht am Ende auch um unseren eigenen Wohlstand, um unsere eigene Gesundheit und das Bewahren der Artenvielfalt, den Stopp und die Umkehr des Artensterbens ist wirklich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe für uns alle, uns Menschen.
Als wohl größte Menschheitsaufgabe gilt ja der Kampf gegen den Klimawandel. Und zumindest hier in Deutschland klingt das manchmal so, als würde sich der Kampf gegen den Klimawandel mit dem Artenschutz beißen. Also verkürzt gesagt, wenn ein Windrad Fledermausbestände klein häckselt, dann darf es nicht gebaut werden. Wie sehen Sie diese Debatte und wie sieht das Zusammenspiel von Artenschutz und Klimaschutz aus?
Na, aus Sicht des WWF und auch aus Sicht von mir persönlich im Artenschutz, im WWF, darf das kein Entweder-Oder sein. Wir müssen ran an Klimakrise und an Artensterben. Und zum Beispiel die ExpertInnen des Weltbiodiversitätsrates IPBES stellen fest, die Treiber, die Arten ins Aussterben bringen und die die Erde zum Erhitzen bringen, sind oft dieselben, nämlich menschgemachter Lebensraumverlust, beim Klima massiv die Emission von die Erde erhitzenden Gasen. Und das bedeutet, es kommt immer beidem am Ende zugute. Wir brauchen auch die Artenvielfalt, um das Klima zu stabilisieren. Und wir brauchen natürlich den Klimaschutz, um die massiv negativen Auswirkungen von Klimakrise und Erderhitzung auf die Arten zu stoppen. Das heißt, man darf das auf keinen Fall gegeneinander ausspielen lassen. Es muss darum gehen, Bestände zu bewahren von Arten, dass die Arten also erhalten bleiben. Und es muss gleichzeitig auch klar darum gehen, ambitioniertes Klima zu schützen und die Pariser Klimaziele zu erreichen, zum Beispiel als allererstes durch den Vorzug des Kohleausstiegs in Deutschland.
Der Weltnaturschutzkongress dieses Jahr soll auch die 15. UN-Biodiversitätskonferenz COP15 vorbereiten. Die findet in knapp einem Monat in China statt. Welche Hoffnungen haben Sie, dass auf diesem Treffen die richtigen Weichen zum Schutz von Biodiversität gestellt werden?
Ja, wir hoffen, dass zum Beispiel die Bundesrepublik da zur Schutzmacht gegen das Artensterben wird, international und auch eben vor unserer eigenen Haustür. Und dass eben man wirklich klare Vorgaben macht, harte Vorgaben, um den konsum- und produktionsbedingten Fußabdruck von uns Menschen zu halbieren. Wenn das zu vage wird, dann haben wir Sorge, dass diese Ziele nicht erreicht werden. Und tatsächlich ist unser eigener Konsum und unsere eigene Produktion ein Hauptgrund dafür, dass weltweit so viel Lebensraum zerstört und umgewandelt wird und dass das Artensterben so massiv voranschreitet, wie wir es aktuell gerade sehen.
Das war Dr. Arnulf Könkel vom WWF Deutschland zum Weltnaturschutzkongress, der noch bis kommenden Samstag in Marseille stattfindet.